Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie. Hast du schon gehört? Von und mit Fritz und Johann.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Privatpiloten-Lounge-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auch dieses Mal haben wir für euch spannende Tipps und Neuigkeiten aus der Welt der allgemeinen Luftfahrt gesammelt. Loslegen möchte ich mit einer traurigen Nachricht über den Brand an einem Flugplatz in der Nähe von Hockenheim. In der Nacht zum 19. Juni traf den Sportfliegerclub Hockenheim nahe der bekannten Stadt im nördlichen Baden-Württemberg ein Unglück. Laut einer Pressemitteilung des Vereins wurden zwei aneinandergebaute Hangars inklusive des gesamten Inhalts zerstört. Die Brandursache ist unklar und wird derzeit von den Behörden ermittelt. Die Feuerwehr wurde gegen 23.38 Uhr alarmiert und machte sich sofort auf den Weg zum Unglücksort. Bereits aus einiger Entfernung konnten die Feuerwehrleute den Feuerschein sehen, wie es auf der Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Hockenheim beschrieben wird. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens ankamen, stellten sie fest, dass eine Piaggio P149 vor dem Gebäude abgestellt war. Die Feuerwehrleute handelten schnell und schoben das Flugzeug aus dem Gefahrenbereich, um es vor demselben Schicksal zu bewahren, dem die anderen Flugzeuge in der Halle ausgeliefert waren. Trotz unmittelbar eingeleiteter Löschmaßnahmen zündeten Rauchgase in der Halle durch, sodass eine Brandbekämpfung auch infolge zunehmender Einsturzgefahr nur noch von außen möglich war. Die Situation war äußerst kritisch und erforderte ein schnelles Handeln der Einsatzkräfte. Die Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen und arbeiteten hart, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Und mit Hilfe von THW-Geräten wurden schließlich Teile des Hangars abgetragen, um Flammen und Glutnester ablöschen zu können. Das Ausmaß der Zerstörung war enorm. Der SFC Hockenheim betreibt laut Pressemitteilung den Flugplatz und die darauf liegenden Liegenschaften. Ein erheblicher Teil der Motor- und Segelflugzeuge des Vereins sowie zahlreiche private Flugzeuge und Luftsportgeräte seien bei dem Brand zerstört worden. Die betroffenen Vereinsmitglieder und Privatpersonen sind zutiefst betrübt über diesen tragischen Verlust. Viele hatten ihre Maschinen über Jahre hinweg liebevoll gepflegt und gewartet, um sicher und entspannt in die Lüfte zu steigen. Trotz dieses herben Verlustes geben sich die Hockenheimer nach dem ersten Schock kämpferisch. Kopf hoch, Krone richten, weitermachen, so sieht es die absolute Mehrzahl der Mitglieder. Das sagt der erste Vorsitzende des Clubs, Florian Meyer. Aufgeben sei keine Option, da sei man den Mitgliedern, insbesondere der engagierten Jugend und allen, die den Verein bisher unterstützt haben, schuldig. Bei allem Pech, das wir hatten, ist erstmal das Wichtigste, dass keine Person zu Schaden kam. Zweitens können wir von Glück reden, dass zumindest die Segelflugzeugflotte, abgesehen von der ASK 21, die in der Halle stand, vom Feuer verschont geblieben ist, wir also den Segelflug erstmal weiter betreiben können. Allerdings, die Motorflugsparte mit Super Dimona und DR-40 sei faktisch ausgelöscht und damit der DR-40 auch geschleppt wurde, sei der Segelflug auch davon betroffen. Die Mitglieder des Vereins sind dankbar für die Unterstützung, die sie in der schweren Zeit erhalten. Viele Freunde und Nachbarn haben ihre Hilfe angeboten und stehen den Betroffenen zur Seite. Der Verein wird sich bemühen, wieder aufzubauen und seine Flotte zu erneuern, damit er weiterhin seinen Mitgliedern und der lokalen Gemeinde dienen kann. Eigentlich lief es für den SFC Hockenheim bisher ganz gut. Wir hatten bis zum Brand das vielleicht beste Jahr der jüngeren Vereinsgeschichte, so Meyer. Der Hockenheim-Wettbewerb war top, da konnten wir jeden Tag fliegen. Dann ging es ins Fluglager nach Leiberting und die vielen guten Flüge, die uns das tolle Wetter beschert, hoben die Stimmung noch weiter. Alles sei perfekt gelaufen bis zum Sonntagabend. Es ist traurig zu sehen, dass die Saison auf solche tragische Weise enden musste. Die Mitglieder des Vereins hatten so viel Zeit und Energie in die Vorbereitung gesteckt und waren bereit, das Beste aus der Saison rauszuholen. Aber trotz des Rückschlags sind sie entschlossen, zusammenzukommen und den Wiederaufbau des Clubs anzugehen. Und hierfür wünschen wir euch, liebe Freunde in Hockenheim, alles Gute, dass es da weitergeht.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Eine weitere schlechte Nachricht habe ich für all unsere UL-Besitzer. Zumindest die, die sich schon ein 600 Kilogramm UL besorgt haben. Denn Dänemark verbietet zukünftig den Einflug von ULs mit einer Abflugmasse von mehr als 475 Kilogramm. Für den Einflug ausländischer ULs in Dänemark ist eine Genehmigung erforderlich, die der Ultraleichtflugverband DULFU schnell und unkompliziert ausstellt. Die Details sind auf der Webseite einsehbar, die ich euch auch in unserem Shownotes verlinke. Obwohl der DULFU seit mehr als 4 Jahren für die Erhöhung der Abflugmasse auf 600 Kilogramm lobbyiert, hat die dänische Luftfahrtbehörde dies bisher nicht umgesetzt. ULs dürfen im dänischen Luftraum nicht schwerer als 475 Kilogramm sein. Dieses Limit gilt auch für dänisch registrierte ULs. Der DULFO leitet Antragsteller, die mit 600 Kilo ULs nach Dänemark fliegen, an die CAA weiter. Ob Genehmigungen für solche Luftsportgeräte erteilt werden, ist unklar. Deutsche UL-Piloten sollten den Bedarf sehr deutlich machen, um Druck zu erzeugen. Dänemark ist bei Piloten sehr beliebt und bis Mitte Juni hatte der Verband etwa 200 Genehmigungen ausgestellt. Und das Problem wird sich noch verstärken, da am Markt praktisch nur noch 600 Kilo ULs erhältlich sind und die 475er eigentlich gar nicht mehr gebaut werden. Leider ist Dänemark nur ein weiteres Land, wie zum Beispiel Frankreich, Schweiz oder auch England, was den Einflug mit ULs neuerdings ein wenig verkompliziert. Und dann habe ich euch noch einen sehr interessanten Artikel von Lars Reinhold vom Aero-Kurier, den ich euch nur kurz zusammenfassen möchte. Den genauen Artikel verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und zwar geht es in dem Artikel um eine mögliche Segelflugalternative zur Aero, die unter dem Namen Euroglide gehandelt wird. Zweijährlich soll eine zweitägige reine Segelflugmesse stattfinden, um die Szene zusammenzubringen und den Sport zu fördern. Der Fokus soll nicht auf den Gewinn eines Messeveranstalters liegen, sondern auf der Förderung des Flugsports. Vorschlag für ein Messegelände in Südwestdeutschland in der Nähe eines Segelflugplatzes, um Besucher aus der Schweiz und Österreich anzulocken. Dieser Flugplatz sei wichtig für mögliche Vorführungen und eine Alternative zur Aero. Markus Immich, Entwickler von XCNAV, einer Hardware für den Navigationssoftware XCSOAR, plant die Euroglide Expo. Die Idee entstand aufgrund der hohen Kosten der Aero und der Unzufriedenheit einiger Segelflieger. Immich sieht hier die Chance, etwas Neues auf europäischer Ebene zu versuchen. Ein neues Konzept für eine Flugzeugmesse namens Euroglide 24 hat viel positive Resonanz von namhaften Unternehmen erhalten. Die Idee zielt darauf ab, preisgünstiger und mehr auf die Szene zugeschnitten zu sein als die Aero, aber internationaler und professioneller aufgezogen als ein Segelfliegertag. Der Gründer Immich plant, dass die Messe Eventcharakter hat, damit die Besucher über das Angucken und Ausprobieren von Segelflugzeugen und Zubehör hinaus etwas erleben können. Immich setzt auf eine Beteiligung der ausstellenden Unternehmer, um die Kosten zu reduzieren. Es wird vermutet, dass Immich die Messe in Karlsruhe als Veranstaltungsort vorschlägt, obwohl er diesbezüglich noch gar keine Aussage getroffen hat. Aber das Segelfluggelände Rheinstetten befindet sich unmittelbar in der Nähe des Hauptbahnhofs und nur 10 Minuten mit dem Auto entfernt von der Messe. Internationales Publikum kann die Messe auch über die Autobahn oder über die Flughäfen Stuttgart und Frankfurt erreichen. Bleibt also spannend und wir werden natürlich auch diese Entwicklung für euch weiterverfolgen und vielleicht finden wir dann auch noch interessante Interviewpartner diesbezüglich. Soweit zu den News und als nächstes habe ich natürlich ein paar Events für euch. Es ist viel los an den kommenden Wochenenden, deswegen nur ein kleiner Ausblick. Und zwar findet am 30. Juni bis zum 2. Juli, also jetzt am kommenden Wochenende, das 40. Jubiläum des Piper-Treffen statt. Und zwar in Celle-Arlow. Der Flugplatz, schön an der südlichen Lüneburger Heide gelegen, gleich in der Nähe von uns. Vielleicht schaffen Fritz und ich es ja sogar noch dahin. Ihr werdet viele interessante Pipers dort sehen. Natürlich viele, viele Piper-Cups, aber auch andere schöne alte Pipers sind dort eingeladen. Es gibt interessante Vorträge zu 40 Jahren Piper, gibt schöne Formationsflüge und natürlich ganz, ganz viele Piper-Geschichten. Am gleichen Wochenende, dem 1. und 2. Juli, findet in Bienenfarm das alljährliche Stearman and Friends statt. Also auch praktisch ein Muss für alle Leute, die große alte Flugzeuge mögen. Die Stearman ist da, es gibt Cessnas, Wacos, North American P51, auch ein paar Piper werden erwartet. Natürlich kommen dazu auch nochmal insbesondere ein paar interessante alte Autos und wer weiß, wer noch alles vorbeikommt. Auch hier gibt es wieder ein interessantes Programm zu sehen mit vielen Displays. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr nicht nach Celle fahrt, fahrt an die Bienenfarm und schaut euch die Stearmans an. Gleichzeitig findet etwas weiter im Süden das Fly-In- und Flugplatzfest zum 60. Jubiläum des Aeroclub Schweighofen-Wissenborg statt. Am Samstag, dem 1.7. findet das Fly-In ab 11 Uhr statt. Der Verein erhebt keine Landegebühr, kommt vorbei und ab 20 Uhr gibt es eine Fliegeparty mit Liveband, Akustik und Amazing und Barbetrieb. Und am Sonntag geht es dann auch noch weiter und es gibt auch noch eine Big Band. Schaut euch das Ganze an. Wie gesagt, der Aeroclub Schweighofen-Wissenborg feiert seinen 60. jähriges Jubiläum. Ein Wochenende darauf findet das Barnstormer Barbecue statt. Das findet am 8. und 9. Juli statt. Hier werdet ihr alles, was irgendwie Doppeldecker und alt ist, finden. Es wird veranstaltet vom SFC Hirzenheim und dem byplanes.de. Dort findet ihr auch alle interessanten Infos. Den Link packe ich euch in die Shownotes. Also für alle Freunde von alten Doppeldeckern ist das Barnstormers Barbecue am 8. und 9. Juli definitiv etwas.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hast du schon gehört? Ich bin Fritz und begrüße euch ebenfalls ganz herzlich zu dieser neuen Folge und möchte einfach mal Danke hier nach Deutschland sagen, nach Österreich und in die Schweiz, denn von dort erreichen uns jetzt auch immer mehr Zuschriften mit interessanten Vorschlägen für neue Themen. Das heißt also, wir sind für die nächsten Monate, wenn nicht sogar für die nächsten Jahre, gut ausgestattet, wenn wir die Themen alle abarbeiten. Jetzt aber rein ins Thema. Wir haben in Folge 79 mit dem Frank gesprochen, mit dem Flugzeug in den Senegal. So hieß die damalige Folge. Und da fiel immer wieder der Name Jean Mermoz. Und ich habe mich hingesetzt, habe recherchiert, wollte wissen, wer das ist, was hat der Mann gemacht. Der wurde 1901 geboren, ist am 26. Juni 1920 als 18-Jähriger in die französische Luftwaffe eingetreten mit 18 Jahren. Hat am 29. Januar 1921 seinen Pilotenschein erhalten. Und am 30. Juni 1924 ist Jean Mermoz dann aus dem Militärdienst mit knapp 600 Flugstunden ausgeschieden. Danach hat er im September 1924 bei der Firma Latécoeur in Toulouse, der späteren Firma General Aéropostale, hat er einen Job als Flugzeugmechaniker angenommen und hat dann dort ab Anfang 1925 auch als Pilot auf der Strecke von Toulouse über Barcelona nach Alicante gearbeitet. Und im Jahr 1925 ist er dann auch schon tatsächlich 120.000 Kilometer geflogen mit knapp 800 Flugstunden. Und für diese Megaleistung zu der damaligen Zeit hat er die Medaille des Aero Club de France erhalten. Im März 1926 ist er dann die Strecke Casablanca-Dakar das erste Mal geflogen und am 10. auf den 11. Oktober 1927 flog er diese berühmte Poststrecke, von der wir da auch berichtet haben, und zwar nonstop von Toulouse nach Saint-Louis in den Senegal. 1928, genauer gesagt am 19. April war das, hat er dann auch den ersten Nachtflug zwischen Buenos Aires und Rio de Janeiro durchgeführt. Und während seiner Zeit, als er in Südamerika lebte, hat er zum Beispiel auch sehr eng mit dem Antoine de Saint-Exupéry zusammengearbeitet. Im Juli 1929 hat er dann die Andenroute mit einem Flug von Buenos Aires nach Santiago de Chile eröffnet. Er kehrte nach Frankreich zurück, hat am 1. August 1930 dann in Paris Gilbert Henriette Rose Chateau geheiratet. Die hat er 1928 in Südamerika während seines Aufenthaltes dort kennengelernt. 1931 ist dann die Firma Aéropostale, bei der er jetzt so lange gearbeitet hat, ist in Konkurs gegangen. Sagen wir, das Konglomerat der Firma wurde aufgespalten, Teile sind Konkurs gegangen, aber es blieben auch Teile übrig und diese Teile wurden dann in die damals neu gegründete Air France übertragen, für die Jean Mermoz dann auch später geflogen ist. 1930 im Mai war das, da hat er dann den ersten Flug von der Hydrobase in Senegal von Saint-Louis über den Südatlantik nach Natal, nach Brasilien, mit einem einmotorigen Wasserflugzeug vom Typ Latécoeur durchgeführt. Das war eine Fluglänge von über 3000 Kilometern und die Strecke hat er in 21 Stunden und 10 Minuten damals zurückgelegt. Als er zurückfliegen wollte, war der Rückflug mehrmals verspätet und er hat auf dem Rückflug knapp 14 Stunden gebraucht, musste dann aber mit seinem Flugzeug 400 Meilen von Dakar entfernt notlanden. Er hatte Post geladen und die Besatzung des Flugzeuges wurde dann mit Hilfe eines herbeigerufenen französischen Hilfsschiffs geborgen. Man hat auch versucht, das Flugzeug abzuschleppen, aber der Versuch ist leider gescheitert. Ja, und wie das immer so ist bei diesen Flugpionieren, die geben sich ja nicht damit zufrieden, einfach nur große und weite Strecken zu der Zeit zu fliegen. Nein, sie versuchen natürlich dann auch Rekordversuche aufzustellen. Das liegt dann einfach den Piloten so im Blut. Und das hat er gemacht am 30. März 1931. Da ist Jean Mermoz zusammen mit Antoine Payer zu einem Rekordversuch in einer einmotorigen Bernard 80 GR gestartet, die extra für diesen Langstreckenversuch gebaut wurde. Die beiden Piloten sind am 2. April nach 52 Stunden und 44 Minuten wieder gelandet. Und das war für die damalige Zeit ein neuer Ausdauerflugrekord. Sie sind aber nicht aufgrund von Treibstoffmangel mussten sie landen. Nein, es war schlichtweg, das Kühlmittel ist ihnen ausgegangen. Ja, und jetzt müssen alle Flugzeugmechaniker da draußen mal weghören. Die beiden Piloten haben nämlich ihre Getränke, die sie dabei hatten, in die Kühlbox gefüllt. Also sprich Kaffee, Mineralwasser und Champagner, und haben es so geschafft, 8.960 Kilometer zurückzulegen. Die Freude über ihren Weltrekord, der dauerte leider nicht sehr lange an, denn am 9. Juni im gleichen Jahr sind Marcel Doré und Jean Le Brix dann 10.371 Kilometer geflogen in einer dafür extra entwickelten Devoitin 33. Am 29.12.1931 ist ein Start leider gescheitert. Da wollte Mermoz mit einer modifizierten Bernardo fliegen. Der Flieger war mit 8.500 Litern Treibstoff betankt und während des wirklich sehr langen, langsamen Startlaufes hat es dann letztendlich doch zu schnell abgehoben, das Flugzeug, und der riesige Propeller hatte dann Bodenberührung. Das Chassis ist auseinandergebrochen, aber man muss sagen, zum Glück hat das Flugzeug kein Feuer gefangen und Mermoz konnte dann mit seinem Co-Piloten Mayo mit einigen Prellungen aus dem Flugzeug dann aus eigener Kraft aussteigen und gerettet werden. Den Flieger hat man dann repariert und Mermoz hat natürlich dann wieder versucht, mit der Maschine einen Rekord aufzustellen bzw. zu brechen. Aber bereits beim Start in Istres am 18. Oktober 1932, da hat er starke Vibrationen des gesamten Flügels bemerkt. Daraufhin hat er also den Treibstoff abgelassen, er hat den Flug abgebrochen, hat das Flugzeug sicher gelandet und im Nachhinein wurde dann festgestellt, dass der Grund für diese Vibrationen, die er während des Fluges wahrgenommen hatte, dass das dieses steife Fahrwerk war. Das hat beim Start schon Vibrationen verursacht, die bis zu einem Meter am Flügel auslösten. 1933 hat Mermoz dann mit einer Cheusine 70 Arc-en-Ciel 3 den ersten Flug von Frankreich nach Südamerika, genauer gesagt nach Rio de Janeiro und nach Buenos Aires vorgenommen. Dabei hat er den Atlantik am 16. Januar 1933 auf der 3.180 Kilometer langen Etappe von São Luís, also wieder im Senegal nach Natal in Brasilien, in einer Rekordzeit von damals 14 Stunden 25 Minuten zurückgelegt. Er hatte natürlich einen Co-Piloten dabei, Pierre Cartier, der Navigator Louis Maillot, der Funker Jean Manuel. Es waren zwei Mechaniker noch dabei, der Designer René Chusiné. Und am 10. Februar 1933 ist er dann mit sogar noch zwei Passagieren, hat er seinen Rückflug dann von Buenos Aires nach Rio de Janeiro dann angetreten. Diese beiden eben besagten Passagiere, das waren zum einen der Designer Chusiné, aber auch der Journalist Paul Bruginier, der diesen gesamten Rückflug einfach mal beobachten wollte, dokumentieren und darüber auch berichten wollte, weil das natürlich für die damalige Zeit eine bahnbrechende Aktion einfach war. Am 19. Mai 1933 wurden dann aufgrund dieser Aktion dann auch wieder die Postflüge über den Südatlantik aufgenommen und die Entwicklung blieb natürlich nicht stehen. Die Franzosen haben dann angefangen, auch weitere neuere viermotorige Flugboote auf der Postroute zu testen und natürlich auch einzusetzen. Unter anderem die Lascar 300 Croix du Sud und die Bleu-Roy 5190 Santos-Dumont absolvierten in dieser Zeit schon die ersten Hin- und Rückflüge auf der Strecke. Und in der Zeit von 1930 bis 1936 hat also Mermoz den Südatlantik 24 Mal überquert. Am 7.12.1936 ist Mermoz dann mit diesem viermotorigen Flugboot der Lascar 300 Croix du Sud mit einer fünfköpfigen Besatzung von dem Wasserstützpunkt in der Nähe von Dakar losgeflogen, um nach Natal in Brasilien zu fliegen. Der Start wurde vorher abgebrochen, da das Getriebe des rechten Heckmotors repariert werden musste. So ist er dann also um 10.43 Uhr kam der letzte Funkspruch aus seinem Flugzeug Coupon Moteur Arrière Droit. also wir stellen den rechten hinteren Motor ab und die letzte bekannte Positionsmeldung des Flugzeuges liegt bei 11 Grad, 8 Minuten Nord, 22 Grad, 40 Minuten West, also knapp 700 Kilometer südwestlich von Dakar. Das war sein 25. Atlantikflug, den er durchgeführt hat. Es war bestes Flugwetter, aber es gibt seitdem her keine Spur mehr von dem Flugzeug bzw. von der Besatzung. Am 30. Dezember 1936 hat man dann im Hotel des Invalides in Paris einen Gedenkgottesdienst für Jean Mermoz und die verschollene Besatzung abgehalten. Der französische Luftfahrtminister Pierre Cot und auch der Kriegsminister Edouard Daladier haben gesprochen. Und drei Tage zuvor ist die Französin Marisée Bastier ein einmotoriges Sportflugzeug, eine Coudron C635 Simon mit dem Namen Jean Mermoz in 12 Stunden und 3 Minuten von Dakar nach Natal geflogen. Also wieder diese 3173 Kilometer. Jean Mermoz hat schon zu Lebzeiten 1927 das Kreuz der Ehrenlegion erhalten und war ab 1934 sogar Kommandeur der Ehrenlegion. Und wie das natürlich so ist, wenn es solche Flugpioniere gibt, dann kriegen die natürlich auch zu Ehren viele Auszeichnungen, viele Namen. Und bei ihm ist es also so, dass der Bezirk Mermoz im Bezirk Mermoz-Sacré-Cœur in Dakar komplett nach ihm benannt ist. In Frankreich sind viele Schulen und Straßen nach ihm benannt. Ein Passagierschiff trägt sogar seinen Namen. Das wurde 1956 in Dienst gestellt und ist auf der Strecke Marseille nach Port-Noir gefahren. Das war sogar bis 2008 im Einsatz und galt auch zuletzt als eines der ältesten Passagierschiffe der Welt. Ja, Jean Mermoz, der Postflieger, der von Frankreich in den Senegal und dann über den Südatlantik geflogen ist. Spannende Route. Wollt ihr mehr über Jean Mermoz erfahren? Wir verlinken euch in den Shownotes natürlich gerne die Homepage. Dann könnt ihr die Poststrecke gerne mal mitfliegen. Das ist sehr spannend. Hört euch gerne auch mal Folge 79 an von Frank bei uns im Podcast. Und ansonsten wünschen wir euch natürlich wie immer Blue Skies, many happy landings. Passt gut auf euch auf und damit zurück zum Johann.
Gleicher Zeitraum, 8. und 9. Juli, findet das europäische Fly-In des Beach Aero Clubs statt. Also alle, die sich mit einer, die was mit Beach zu tun haben, einer Bonnie oder anderen Flugzeugen, die sind beim Beach Aero Club eingeladen und das Fly-In findet in Breitscheid Echo Delta Golf Bravo statt. Das, wie gesagt, am 8. und 9. 7. So viel zu den Events. Ich hoffe, für euch war was dabei. Vielleicht sehen wir uns ja auf dem einen oder anderen Event. Und damit wünsche ich euch alles Gute und bis bald.
So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.